Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Schon wenn wir sagen wollen, was wir jetzt gehört haben, Herr Professor Gulda, schon treten wir mitten hinein ins Fettnäpfchen, schon sind wir mitten in der Diskussion. Was haben wir gehört? Den halben Gulda, den ganzen Gulda, nur den ernsten?
Ja, wie meinen Sie?
Tja, wenn wir daran denken, was nach der Pause noch kommt, ist das dann die andere Hälfte oder sind beides Teile eines untrennbaren Ganzen?
Ich würde das doch eher so ausdrücken.
Herr Professor Gulda, Sie kommen, wenn man also in die Vergangenheit geht, Sie kommen von der ernsten Musik. Es gibt ja umgekehrte Beispiele. E-Musik ist ein schreckliches Wort, nicht?
Ja, es ist sehr furchtbar. Ja, ich stoße mich auch daran ein bisschen. Aber man nimmt das als Terminus technicus, ja, nicht, und denkt sich weiter nichts mehr dabei, zum Glück.
Dabei gibt es ernsten Jazz und ganz heitere, leichte, tänzerische E-Musik, ernste Musik.
Nicht? Eben, wie ich also doch jetzt auch im ersten Teil gespielt habe, die in der Bach-Suite, die doch eben aus Tänzen besteht.
Wollen wir etwas Biografisches nachtragen, Herr Professor Gulda? Wann zum ersten Mal Klavier gespielt, wann zum ersten Mal öffentlich?
Zum ersten Mal Klavier gespielt mit 7 oder 8 Jahren, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Dann Schülerkonzerte, Akademie etc. Und erstes eigenes Konzert mit 16 Jahren.
Und wann zum ersten Mal selber Jazz gespielt?
Das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das hat sich auch aus ähnlichen Anfängen entwickelt, in Jazzclubs geübt und so. Und das war nicht eigentlich richtig öffentlich aufgetreten, das ist ja doch schwer zu sagen. Das Jazzinteresse hat erst nach dem Krieg begonnen, wie eben die Grenzen aufgemacht wurden.
Sie haben aber erst angefangen, öffentlich Jazz zu spielen, nachdem Sie schon einen Namen, einen bedeutenden Namen als Pianist hatten,
das stimmt, Konzertmusik. Das stimmt.
Und waren selber, ja, soll man sagen, erfreut über die überraschten Resonanzen überall. Erfreut deswegen, weil man sie ja doch als einen wirklich bedeutenden Konzertpianist.
Ja, schauen Sie, zunächst, wie ich meine ersten Schritte in der Jazzwelt machte, wurde ich so als eine Art Kuriosum behandelt. Und ich habe es mir aber angelegen sein lassen, dieses Stadium zu überwinden. Und es ist seit geraumer Zeit eben so weit, dass ich zu den Bedingungen der Jazza dort akzeptiert werde und nicht eben als Kuriosum.
Genau genommen müssten dann Zeitungen, die es ernst meinen mit der Musikkritik, 2 Kritiker schicken. Einen für Konzertmusik und einen für Jazzmusik, denn leider gibt es in Deutschland noch kaum Kritiker, die für beides gleich kompetent wären. Das merkt man ja auch vielfach in den Kritiken. Denn
das scheint so zu sein. In München vor einiger Zeit wurde das von der sehr seriösen Süddeutschen Zeitung übrigens auch so gehalten. Die haben 2 Kritiker reingeschickt. Aber im Allgemeinen ist es doch so, dass ein Kritiker, der über die klassische Musik referiert, über den Jazz nichts zu sagen weiß und umgekehrt. Mhm. Es gibt da allerdings einige rühmliche Ausnahmen.
In der Welt hat zum Beispiel Werner Burkhardt geschrieben, ein Fachmann für Jazz, und er hat geschrieben, Gulda zwischen 2 Stühlen. Ja. Damit meint er, die beiden Teile des Konzertes, die beiden Teile ihres Pianistenlebens, die er dann wahrscheinlich als 2 getrennte Teile ansieht.
Ja, er hat einige Vorbehalte geäußert in dieser Kritik, und besonders hat mich überrascht, dass er die interpretatorische Freiheit, die er für den Jazz als so besonders wesentlich betrachtet, für die klassische Musik scheinbar päpstlicher als der Papst ablehnt.
Ja, denn er glaubt bemerkt zu haben, dass sie im ersten Teil, im klassischen Teil schon das vorbereiten, was sie im zweiten Teil machen wollen, dass sie also sozusagen mit den Augen, mit dem Rhythmusgefühl und mit dem melodischen Sinn des Jazzpianisten die Klassiker ausdeuten.
Nein, das verbiete ich mir im Gegenteil auf das Strengste. Es sei denn, dass sich gewisse stilistische Ähnlichkeiten zwischen klassischer und Jazzmusik legitim mit den Absichten des jeweiligen Komponisten vertragen. Es ist also nicht so, dass ich die Verzierungen und Variationen in beispielsweise Werken von Mozart deswegen anbringe, weil ich glaube, ein Element des Jazz auf Mozart übertragen zu müssen, sondern weil ich weiß, dass Mozart zu seiner Zeit und ganz ohne von Jazz eine Ahnung zu haben, das ebenso gehandhabt hat.
Mit dem Kontrapunkt ist es ja ähnlich, nicht?
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Ich meine, dass auch die kontrapunktische Musik schon Stoff für den Jazz geboten hat, bevor man wusste, was Jazz ist, bevor es Jazz überhaupt gab.
Ja, und man soll überhaupt die klassische Musik nicht in Hinblick auf den Jazz betrachten, denn das haben ja die großen Klassiker nicht getan und das nicht tun konnten. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler der Jazzwelt und also der Jazzkritiker und Jazzmusiker, dass sie alles von ihrem doch sehr begrenzten Standpunkt aus werten, so als wäre Bach nur deswegen da gewesen, um für die Swingle Singers ein Vorbild abzugeben, verstehen Sie?
Ja, nun darf ich auch gleich mal fragen, was halten Sie von Playbach, was halten Sie von den Swingle Singers von Jacques Lussier, die ja nicht vor und nach der Pause wechseln, die keine Pause dazwischen legen, sondern die von Takt zu Takt wechseln sozusagen, oder die sich bemühen, so zu integrieren, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt hier Swing und was ist jetzt Barock?
Ja. Naja, ich halte das für besonders die Dinge, die Lussier macht, für ziemlich alberne Sachen.
Das würde also heißen, dass Sie die Verbindung nur in der Personalunion sehen. Sie spielen Klassik, Sie spielen
Schauen Sie, ich bin Interpret, nicht? Und ich spiele eben verschiedene Musik und aus verschiedenen Zeiten, wie ich glaube, dass man sie spielen soll. Und ich versuche aber nicht, irgendwelche künstliche und leider auch sehr kommerziell orientierte und an den Haaren herbeigezogene Verbindungen da zu tun, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
Haben Sie Jazz auch schon mal in Jazzkellern gespielt?
Ja, sehr oft, sogar hauptsächlich. Mhm. Ja, überhaupt in den letzten 8 und 10 Jahren sind das ja meine Residenzen gewesen, sozusagen.
Halten Sie den Konzertsaal für eine geeignete Umgebung, für einen geeigneten Anlass, um Jazzmusik zu spielen?
Schauen Sie, ich würde die Frage erweitern, halte ich den Konzertsaal überhaupt für einen geeigneten Ort, um Musik zu spielen? Denn was dem Konzertsaal abgeht, ist doch eine gewisse intime und familiäre Atmosphäre. Durch die Rampe wird doch der Künstler sehr streng von seinem Publikum getrennt. Und das ist zur Herstellung der so wünschenswerten intimen und familiären Atmosphäre doch eigentlich eher kontraproduzent. Aber damit muss man sich beim heutigen Musikbetrieb eben leider abfinden.
Können Sie über diesen heutigen Musikbetrieb noch etwas sagen? Im gewissen Sinne gehören Sie dazu als ein, nun, Sie sind nicht gerade der Prototyp des Schlafwagen-Pianisten, aber Sie reisen doch viel, Sie geben Konzerte heute hier, morgen da, insofern gehören Sie doch auch dazu.
Ich gehöre dazu, ja und nein. Durch meine normale, klassische Konzertpianistentätigkeit, und ich gehöre nicht dazu, durch das, was ich aus der Jazzmusik beziehe.
Sie meinen also, Sie fallen da aus dem Rahmen. Hat man das Sie auch schon merken lassen?
Sie meinen von welcher Seite?
Von Seite der Verteidiger, des Ernsten, des Klassischen, die meinen, mit Jazz würden Sie sich selber desavouieren und würden Sie den Konzertpianisten Gulda abwerten. Es gibt doch Leute, die so denken.
Sicher gibt es das, aber ich glaube, dass ich von der Jazzmusik so viel innerlich und musikalisch profitiere und auch so viel auf diesem Gebiet zu geben habe, dass eventuelle Nachteile dagegen, seien sie jetzt äußerlicher oder anderer Natur, gar nicht in Betracht kommen.
Sie werden das Publikum ja auch als einen Mitwirkenden an einem Konzertabend betrachten. Die Reaktion ist sicher sehr wesentlich. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Glauben Sie, dass man...
Sie meinen bei diesen letzten Konzerten?
Ich meine bei den gemischten Konzerten. Wie sieht das aus? Kommen da Ihrem Gefühl nach
Schauen Sie, Erfahrung, es, nach es Leute, kommen, das Publikum ist sehr gemischt. Nicht? Manche Leute kommen, weil sie mich als klassischen Pianisten kommen. Die Jatzer kommen, weil sie sich auf den zweiten Teil freuen. Und zwischendurch gibt es eben die Leute, die einfach aus Neugierde oder mal sehen wollen, was da rauskommt.
Dann haben Sie das Gefühl, dass die Publikumsgruppen wirklich getrennt sind, dass eine den ersten Teil, die anderen den zweiten Teil lieber mögen?
Sicher, das ist bestimmt so. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, an beidem Vergnügen zu finden.
Denn eigentlich spielen Sie doch genau genommen für ein Publikum, das beides gleichermaßen liebt, das den Interpreten...
Ja, zumindest würde ich mir so ein Publikum wünschen. Und dieses Publikum gibt es in Ansätzen auch. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung anhalten wird.
Sie tragen ja durch Ihre Konzerte dazu bei, dass so ein Publikum erzogen wird. Aber leider ist dieses Konzert ja immer ein einsames Beispiel.
Das Wort Publikumserziehung ist mir sehr verdächtig. Wissen Sie, ich gut, sanft führen.
Ja, das ist so machen,
weiter als das würde ich nicht gehen. Mhm. Sanft führen und zur Diskussion stellen. Und aber nicht sagen, ich habe Recht und ihr habt Unrecht. Das würde ich doch nicht machen.
Ne? Jetzt möchte ich aber doch nochmal, wenn Sie erlauben, auf Playbach zurückkommen. Sind solche Platten nicht auch eine Möglichkeit, die Grenzen zu überspringen? Gibt es nicht vielleicht Jazz-Freunde, die den Barock dadurch erst einmal entdecken, von dem sie nicht so wenig gewusst haben?
Dadurch, dass eben gerade diese Versuche oder diese, wie soll ich sagen, eben diese Gags, anders kann man es ja nicht bezeichnen, nicht wahr? Dass die gerade die in den Geist der Barockmusik doch halb naiv oder wie soll ich sagen, eben halb aus Unwissenheit und halb aus kommerzieller Absicht doch sehr verfälschen, sind, glaube ich, vor allem die eventuellen und unbewiesenen positiven Wirkungen eines solchen Versuches doch gegen das ganze negative Bild doch nicht ins Gewicht.
Joachim Kaiser hat in seinem Buch Große Pianisten unserer Zeit sie in einem Kapitel zusammengefasst mit einem anderen, mit Glenn Gould, so wie er etwa Michelangeli und Casadesus zusammengefasst hat. Glauben Sie, dass das eine richtige Einteilung ist? Glenn Gould ist doch ein Mann, der für äußere Brillanz...
Bitte, ich möchte Folgendes sagen. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Mhm. Ich habe nur die ersten zwei Zeilen vor ein paar Tagen zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. So viel ich sagen kann, ist, dass ich für Glenn Gould eine große Bewunderung habe, das schon. Und vielleicht hat Joachim Kaiser recht, wenn er da gewisse Verwandtschaften entdeckt. Aber ich kenne weder das Buch, wie gesagt, noch Glenn Gould sehr genau. Ich kenne ihn von ein paar Platten und ich glaube, ich habe einmal ein Konzert von ihm gehört und bin allerdings von ihm sehr angetan.
Professor Gulda, erzählen Sie uns bitte etwas über die beiden Mitspieler, Ihre Rhythmusgruppe hier beim Philharmoniekonzert.
Ja, also unser Bassgeiger, der Ron Carter, ist einer der ersten seines Faches und ich freue mich ganz außergewöhnlich, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Und der Drummer Albert Heath ist der Bruder von Percy Heath, der seinerseits wieder der Bassgeiger vom Modern Jazz Quartett ist. Und das sind eigentlich die beiden Musiker, mit denen ich meine Trio-Konzerte im Laufe dieser Saison machen werde, unter anderem auch in anderen Ländern wie Schweden und England und Prag etc.
Wenn Sie jetzt an unsere Rundfunkhörer denken, nicht diejenigen, die uns schon hören, weil sie auf den zweiten Teil des Konzertes warten, sondern die, die uns noch hören, weil sie noch vom E-Musikteil, von der klassischen Musik her am Radio sind, wie würden Sie denen jetzt schmackhaft machen, noch weiter zu hören, Ihren Jazz zu hören? Wie würden Sie Ihren Jazz definieren?
Ich weiß nicht, ob das eben den Klassikern was sagt. Nicht, das ist Modern Mainstream. Das sagt, dieser Fachausdruck sagt den Klassikern bestimmt gar nichts, aber ich kann es trotzdem nicht besser ausdrücken. Und ich würde halt bitten, dass Leute, denen das ganz nahe ist, und die werden bestimmt in der Minorität sein, dass sie sich eben ein bisschen befassen, um das, was im zweiten Teil geschieht, eben entsprechend apprezieren zu können.
Mit modern meint man vielfach.
Naja, wenn man Modern Jazz sagt, dann meint man eben nicht New Orleans, nicht? Also nicht traditional.
Ja. Nein, aber unter modern versteht man vielfach, und zum Teil ist es auch ein berechtigtes Urteil, zum Teil ein Vorurteil eben von Hörern klassischer Musik, versteht man etwas Hektisches, etwas Unruhiges, etwas Gespanntes. Ihre Musik, Herr Gulda, ist entspannt, ist gelöst, ist...
Ja, wenn Jazzmusik gut ist, dann soll sie eigentlich immer entspannt und gelöst sein. Da gibt es eben auch den Fachausdruck, das unübersetzbare Wort relaxed. Das ist aber eigentlich, und da möchte ich eben wieder eine Grenzüberschreitung vornehmen, das ist eigentlich doch das Kennzeichen auch jeder guten Musik, dass sie eben entspannt sein soll, nicht? Weil hoffentlich ist sie es.
Jazz unserer Zeit hat doch vielfach auch eben das Hektische, das Unruhige der Zeit wiedergegeben. Nicht nur die Bebop-Zeit, nicht nur nach dem Kriege gewisse Perioden des Jazz. Man kommt doch jetzt ganz allgemein im Jazz wieder zu einer ruhigeren, gelösteren, zu einer etwas...
Das, glaube ich, kann man nicht als stilistische Unterscheidungsmerkmale von ganzer Jazz-Generationen kann man das eigentlich... Das kommt sehr auf die Persönlichkeit des Interpreten an. Nicht, es gibt eben Leute, die mehr zur, wie in jeder Musik, die mehr zur Brillanz und zum, was sie unruhig nennen, tendieren, und Leute, die eben mehr introvertiert sind. Ich könnte Ihnen dafür beide Richtungen ganz große Namen nennen. Also zum Beispiel, am besten wäre das zu demonstrieren in dem Gegensatz der beiden größten Trompeter, die es gibt, der Gillespie, der also die brillante und was sie unruhige Art nennen, repräsentiert, und Miles Davis, der eben die mehr introvertierte und ruhigere oder lyrische Art.
Ja. Gut, wen würden Sie jetzt als Jazzpianist nennen, der Ihrer Art mehr entspricht?
Ich habe von allen ein bisschen was gelernt eigentlich, und ich teile die großen Vorbilder mit allen meinen anderen Kollegen, die ich übrigens in Berlin alle gesehen habe. Ich möchte übrigens nicht versäumen, bei dieser Gelegenheit den deutschen Hörern ans Herz zu legen, dass es in Deutschland einen ganz großen Jazzpianisten gibt, den ich vor einiger Zeit gehört habe. Das ist Wolfgang Dauner aus Stuttgart, der mir einen großen Eindruck gemacht hat, und der ist absolute internationale Spitzenklasse.
Deutschlandradio Retro.